Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass wir dich anbeten dürfen, dass du dir das gefallen lässt von deinen Geschöpfen, weil du alles dafür getan hast. Und ich bete, Heiliger Geist, wenn du jetzt hier bist, dass du einfach uns anrührst. Und ich danke dir dafür, dass du uns auch persönlich ansprichst, dass du uns persönlich anrührst, da wo wir vielleicht auch krank sind. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du nicht in der Vergangenheit nur geheilt hast, sondern in der Gegenwart noch heilst, weil du dich nicht verändert hast. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt da, wo Menschen sind, die Heilung brauchen, dass du ganz konkret ein Wunder wirkst, dass du anrührst, wo Seelen kaputt sind. Und ich bitte dich jetzt auch, dass du mir Gnade gibst zum Predigen und allen anderen Gnade zum Hören. Amen. Wir sind im Epheserbrief unterwegs. Ich muss das Ding auch anmachen, dann können wir das auch gleich sehen. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen einiges über die Gemeinde und über das Leben gehört, auch der Gemeinde in Ephesus. Und das war ja eine ganz heidnische Stadt, ganz viel krasse Sachen, die in dieser Stadt abgegangen sind. Artemis-Kult, sage ich nur als Stichwort, eine ganz bekannte Göttin der damaligen Zeit. Man hat damals zum Beispiel seine Töchter für die Tempelprostitution hergeben müssen. Die Töchter der Stadt Ephesus mussten im Tempel dienen als Tempelprostituierte. Es gab Gelage in der Stadt. Es war eine ganz finstere Gegend. Und in diese Stadt hinein hat Paulus Gemeinde gegründet. Und später schreibt er diesen Brief. Und er sagt, hey, und ich baue heute auf dem auf, was wir in den letzten Wochen gehört haben, dass diese neue Identität, das neue Leben, was Jesus in uns geschenkt hat, diese Einheit der Gemeinde, dass das nach außen auch sichtbar werden muss. Nach dem ganzen Zuspruch im Epheserbrief kommt jetzt auch der Anspruch, wo Paulus sagt, ich habe euch ein Fundament gegeben, auf dem ihr stehen könnt. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, verwurzelt und gegründet zu sein. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema nachdenken, was aus dem Epheserbrief hervorkommt, über das Thema Leben im Licht. Und in Epheser 5 ist ein Vers, der mich auf dieses Thema gebracht hat. Da sagt Paulus, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Und die Folge, die daraus kommt, dann kommt in Vers 8, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das heißt also, man kann das irgendwann auch sehen, wenn du Christ geworden bist. Menschen um dich herum merken das irgendwann hoffentlich. Sonst stimmt etwas nicht, wenn ich Paulus richtig verstanden habe. Und wir als Christen stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir uns da auch wieder von dem, was in der Welt normal ist, und damit ist jetzt, wenn ich jetzt das Wort die Welt benutze, meine ich nicht die Welt, die Gott geschaffen hat, sondern die Bibel benutzt das Wort Welt auch für das, wo die Mächte der Finsternis, wo das Böse herrscht. Und das meine ich jetzt. Und das, was dort so passiert, so an moralischen Dingen, dass wir auch als Christen da wieder stark hin zurückgezogen werden können. Und da kann man vielleicht mal gar keinen Unterschied mehr sehen zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Und Paulus liebt seine Gemeinde so sehr, dass er sagt, stopp Leute, so nicht. Die Christen stehen immer wieder in der Gefahr, im Kompromiss zu leben. Das ist so wie zwei Nonnen, die in München unterwegs waren und es ist ziemlich heiß und schwül. Und dann sagt die junge Nonne, ein kaltes Bier wäre mir jetzt recht angenehm. Die Ältere sagt, kannst du dir vorstellen, wie man uns anschauen würde, wenn wir ein Bier kaufen? Die Junge sagt, ach, macht mir nichts. Sie geht in den Laden und stellt einen Kasten mit Bier auf den Tresen. Der Verkäufer schaut sie erstaunt an. Sie sagt ganz gelassen, wir waschen unsere Haare damit. Worauf dann der schnell denkende Verkäufer eine Tüte mit großen Brezen dazustellt und sagt, die Wickler sind heute frei. Ich glaube, Gott hat kein Problem mit dem Bier. Garantiert nicht. Aber mit dieser Lüge, die dahinter steckt, diese Heuchelei. Jeder sieht sofort. Der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist echt eine Herausforderung. Paulus beginnt eine Phase in Epheser 4, wo er ein Bild benutzt, wo man dann den alten Menschen auszieht und den neuen Menschen anzieht. Diese Gegensätze, die da sind, Licht und Finsternis, solche Vokabeln benutzt Paulus auf einmal. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen darauf achten, ist mein Inneres mit meinem Äußeren kongruent? Passt das überein? Stimmt das? Oder mache ich mir selbst und anderen was vor? Und es gibt aus meiner Sicht nichts Schlimmeres als unglaubwürdige Christen. Jürgen, der vor kurzem auf einer Schulung war, wo es um das Thema Kontakt zu Muslimen und so weiter ging, hat mir erzählt, dass es Muslime gibt, die sagen, wir würden so gerne dem Jesus nachfolgen, können wir Jesus Nachfolger werden, ohne Christen zu werden? Und dann stellt man sich die Frage, wie soll das gehen? Und dann die Frage, warum beantworten sie Christen? Das sind doch die Kapitalisten, das sind die, die uns ausbeuten. Das sind die Kriegstreiber. Die Christen, die huren doch alle rum. Für die bedeutet Christ ein sündiges Leben. Und wenn man in Amerika, hat man eine Untersuchung gemacht, 85% der jungen Erwachsenen, die kirchenfern sind, haben gesagt, Christen sind Heuchler. 85%. Ich weiß nicht, was da rauskommen würde, wenn wir in der Fußgängerzone so eine Untersuchung machen würden und man fragen würde, was bedeutet für Christ? Kann man ihn glauben oder nicht? In Amerika haben 85% gesagt, das sind die Heuchler. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland wäre. Das Interessante ist, 47% der Kirchenleute haben das auch gesagt. Der Leute, die in der Kirche sind, haben das gesagt. Das ist eine Gefahr für die Glaubwürdigkeit unserer frohen Botschaft. Und es geht nicht nur so um das, was du mal sagst, wenn du ein feuriges Gebet sprichst oder so, sondern das, was du tust. Das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst, sagt man in Mosambik. Das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Und das war ja auch in der Bibel schon so, bei Petrus. Jesus, ich werde dich nicht verraten. Und Jesus sagt, warte mal ab, bevor der Hahn dreimal kräht. Und wisst ihr, das ist so, so krass, wo Menschen aus dem eigenen Ich heraus versuchen, irgendwie christlich zu sein. Um Christ zu sein, brauchst du Christus, der in deinem Herzen lebt. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn jemand heute das erste Mal da ist? Und über das, was wir nachher sprechen werden, dann wird er vielleicht denken, oh Mann, das schaffe ich sowieso nicht. Also lass dir gesagt sein, du kannst nicht ohne Christus als Christ leben. Und ich möchte uns nochmal erinnern an die letzten Wochen, an dieses Wort der Verwurzelung. Ich habe euch heute mal was vorbereitet, um das nochmal deutlich zu machen. Äußerlich sehen diese Blumen doch beide relativ gleich aus. Ich habe mir jedenfalls ziemlich Mühe gegeben, oder? Relativ gleich. Es ist aber ein ganz großer Unterschied, wenn man das mal rausnimmt. Da sind keine Wurzeln mit dran. Hier wohl. Und es bedeutet, wenn du kein Christ bist, hast du diese Wurzel nicht. Und es ist das Angebot von der frohen Botschaft, dass Jesus dir neue Wurzeln geben will, dass du in diesem Leben stehen kannst. Also wenn wir heute über einen Anspruch des Evangeliums sprechen, dann meine ich dich nicht in erster Linie, sondern ich spreche heute in erster Linie zu Christen. Aber es ist die Einladung, dass der Heilige Geist eine Wiedergeburt in deinem Herzen bewirken will. Das ist das, was Gott uns anbietet, eine Wiedergeburt. Das, was nicht da ist, will er in dir tun, dich verwurzeln in Christus. Das ist ein Bild, was Paulus benutzt hat, verwurzelt in Gott zu sein. Diese Blume hier, die wird sterben. Diese Blume wird leben. Das sei eine Vorrede davon. Heute geht es mir darum, Christen vor Augen zu führen und Christen anzusprechen, nicht um einen Perfektionismus unter uns das Wort zu reden, nicht, dass wir uns verdammt fühlen, sondern es geht darum, dass wir uns nicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Es gibt nicht manchmal eine Haltung unter Christen, so nach dem Motto, ach ja, der Herr wird mir schon gnädig sein. Ich kann mir das erlauben. Ich habe das mit dem Herrn abgemacht. Und da hört man in die krassesten Sünden. Und in frommen Kreisen fallen immer zwei Begriffe dann. Der eine Begriff ist Gnade und der andere ist Sünde. Gnade, das ist dieses unverdiente Geschenk, dass unsere bösen Taten vergeben worden sind. Und Sünde, das bedeutet, diese bösen Taten oder der Zustand des Menschen, der nicht mit Gott in Kontakt ist. Und dann sagt man sich als Christ manchmal so, ja, ich kann mir das doch erlauben, weil die Gnade ja so toll ist. Und das ist ein ganz altes Problem. Das hatte Paulus im Römerbrief offensichtlich schon vor Augen, als er dann sagte, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade doch viel mächtiger geworden. Und er sagt dann sofort, weil er sich schon gedacht hat, jetzt kommen die Leute raus und sagen, jetzt können wir sündigen, bis sich die Balken. Er sagt, fragt dann, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde beharren, also drin bleiben, damit die Gnade umso mächtiger werde? Nein, auf keinen Fall. Und dann entfaltet er die wunderbare Theologie von der Taufe, von dem Leben in Christus. Und Dietrich Bonhoeffer hat das auch wunderbar auf den Punkt gebracht. Er spricht von der billigen Gnade. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge Jesu. Da lebt also der Christ in der Welt und stellt sich der Welt in allen Dingen gleich und unterfange sich ja nicht unter der Gnade ein anderes Leben zu führen als unter der Sünde, sagt Bonhoeffer. Er sagt also, diese Theologie führt dazu, dass Christen genauso leben wie die Menschen in der Welt. Die sündigen genauso, die machen genau das ganze gleiche Zeug, nur unter dem Deckmäntelchen der Gnade. Und Bonhoeffer schreibt dann, billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Und ich habe mir die Frage gestellt, was würden denn deine Kinder sagen? Oder was würde deine Ehefrau sagen? Oder was würden deine Arbeitskollegen sagen, wenn sie über dich sprechen? Und was würde das Mäuschen bei dir in der Küche sagen, das alles so mitkriegt, was du so tust und lässt? Und ich glaube, dass Paulus den Christen in Ephesus und damit auch uns heute das so vor Augen stellen will, auch vor Augen malen möchte, hey Leute, es gibt ein Früher und ein Heute. Es gibt diese Unterschiede. Er fängt da an in Kapitel 4, Vers 17. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Er fängt jetzt diesen großen Teil an, wo es um die Reinheit der Gemeinde geht. Das soll sich im persönlichen und im sozialen Leben der Christen bewähren. Da sind zunächst einige Grundelemente des heiligen Lebens. Zum Beispiel, dass man die Wahrheit redet, nicht mehr lügt, die Lüge abzulegen. Oder der Umgang mit Zorn. Jeden Tag wieder diese geistliche Hygiene zu betreiben und sagt, ich lasse die Sonne nicht untergehen über meinem Zorn. Und dass der Zorn auch in die Sünde führen kann, davor warnt er hier und sagt, hey, passt auf euch auf. Auch ein Christ kann zornig werden. Jesus war auch zornig, aber die Folge sollte nicht Sünde sein. Böses oder kein Diebstahl. Dass Christen nicht klauen sollen. Muss ja manchmal wieder gesagt werden. Oder dieses nicht böse Reden. Das böse Reden steht übrigens im Zusammenhang mit dem Thema, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Das heißt, der Heilige Geist, der in uns lebt, kann betrübt sein, er kann traurig sein, wie wir übereinander reden, über unseren Nächsten reden. Und dann 6 aggressive Verhaltensweisen, Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung und aller Bosheit. Die soll fern von euch sein, sagt Paulus. Das hat in einem Leben als Christ nichts zu suchen. Und da bedarf es manches Mal vielleicht auch der Neuausrichtung. Und dann in Kapitel 5 kommt dieser Text, wo ich zunächst nur die ersten 3 Verse vorlesen möchte. Sagt er dann, so folgt nun Gottes Beispiel als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit und Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Paulus sagt, es sind 2 Dinge, von denen unter Christen nicht einmal die Rede sein sollen. Wovon wir uns radikal abkehren sollen. Das eine betrifft sexuelles Fehlverhalten. Steht im absoluten Gegensatz zur gelebten Liebe Gottes. Diese beiden Punkte, porneia ist das griechische Wort. Das Wort kennen wir in der deutschen Übersetzung. Porno steckt da drin. Sexuelle Unreinheit. Gott hat Sexualität so geschaffen, dass sie im Schutzrahmen der Ehe den richtigen Ort hat. Und Gott sagt, hey, wenn ihr darin lebt, dass ihr einfach nur wie wild, und damals, wenn wir das vor Augen haben, du gehst in den Tempel dieser Artemis und hast da mehrere Möglichkeiten, dich und deine Triebe hinzugeben. Das ist ja, diese Moral der Christen ist ja nicht neu. Man sagt ja manches Mal heutzutage, die Kirche lehrt eine veraltete moralische Sichtweise. Das ist total antiquiertes Denken. Wir müssen uns mal vor Augen führen, dass es in der damaligen Zeit revolutionär war. Damals als freier Mann hast du eine Frau gehabt und das ging da meistens eher so um gesellschaftliche Dinge, dass du einen guten Stand hast und so weiter und so fort. Du konntest so viele Frauen nebenbei haben, wie du willst. Für Frauen war das doof. Wenn die beim Ehebruch ertappt wurden, dann wurden sie auch angeklagt dafür. Aber Männer, hat man halt. Teilweise auch junge Männer. Das war normal. Und dann kommt diese Jesus-Ethik, die sich über das ganze Römische Reich auch ausgebreitet hat. Wo auf einmal gesagt wurde, nee, so nicht. Mann und Frau, zusammen in der Ehe. Das ist der rechte Ort dafür. Und ich will auf keinen Fall jetzt sagen, dass, wie das häufig in Kirchen geschieht, wo Leute dann sagen, ja, natürlich, Christen müssen wieder was gegen Sexualität sagen. Darum geht es mir gar nicht. Sexuelle Sünden sind auch nicht unvergebbar, wie manche Christen das manchmal so sagen. Überhaupt kein Problem. Die schlimmsten Sünder haben sich von Jesus angezogen gefühlt. Von diesem Gott, der so gern vergibt. Im Stammbaum von Jesus, im Matthäus-Evangelium, sind 4 Frauen enthalten, was für einen Heiligen absolut ungewöhnlich ist. Und 2 von diesen waren Ungläubige und 3 waren in sexuelle Skandale verwickelt. Auch das. Ja, das gibt's. Aber das ist nicht das, wie wir als Christen leben sollen und darin bleiben sollen. Das ist das große Thema für Paulus hier. Der zweite Punkt ist diese Habsucht. Die Liebe schenkt. Habsucht will für sich haben. Auch etwas, was der Liebe Gottes diametral entgegensteht. Und man sich die Frage stellen muss, wohin gehen meine Gedanken? Mit meinem Besitz, mit meinem Geld, mit meinen Gütern. Will ich noch mehr haben, noch mehr haben, noch mehr haben, noch mehr haben? Oder kann ich meine Hände öffnen und verschenken? Kann ich geben? Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Mammon ist ein Bild für ein, die Bibel wird manches mal an der Stelle mit Geld übersetzt, meint aber eigentlich der Name eines Gottes, eines Götzen. Und es ist halt eine geistliche Realität. Und wir als Christen müssen uns wirklich bewusst machen, auch uns könnte das für uns ein Thema sein. Ich möchte hier kein Fass aufmachen. Ich kenne die Finanzen unserer Gemeinde nicht genau. Ich weiß nur ungefähr, was da ist. Aber ich weiß nicht, wer in der Gemeinde was gibt und wer es nicht gibt. Aber dass es Menschen gibt in der Gemeinde, die sich null und gar nicht beteiligen. Bei einigen weiß ich, dass es da Unterschiede gibt, warum es nicht geht. Aber ich stelle mir die Frage, Leute, wo ist dein Herz? Billy Graham hat mal gesagt, dein Kontoauszug ist ein theologisches Dokument. Dein Kontoauszug ist ein theologisches Dokument. Und wenn du Mitglied in dieser Gemeinde bist, stelle ich dir die Frage, ob der Name unserer Gemeinde mindestens einmal im Monat auf deinem Kontoauszug erscheint. Das ist eine Frage des Herzens. Ich vertraue auf den Herrn. Also ich sage das nicht, weil ich hier in dieser Gemeinde angestellt bin und Angst um mein Gehalt habe. Null. Ich habe mich entschieden, Christus zu folgen und er versorgt mich. Das Krasse ist, was dann in Vers 6 kommt, wo Paulus dann sagt, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, ihr lieben Schwestern und Brüder. Lasst uns da nicht Kompromisse machen mit der Welt. Sexualität außerhalb der Ehe und Habsucht sind offensichtlich für Gott ganz wichtige Dinge. Wo er sagt, so bitte nicht. Und dann geht es weiter und diesen Text möchte ich heute genau mit euch anschauen. Ab Vers 15, da sagt Paulus, spricht er die Leute an, wie es dann eben anders werden soll. Schaut nun genau hin, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Nutzt die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Deshalb werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und betrinkt euch nicht mit Wein, worin Haltlosigkeit ist, sondern lasst euch abfüllen durch den Heiligen Geist. Indem ihr zueinander sprecht mit Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern. Indem ihr dem Herrn in eurem Herzen singt und mit Liedern preist. Indem ihr immer für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Gott und Vater, dankt. Und indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht vor Christus. 3 Aufforderungen hier in diesem Text. Schau genau hin, wie du dein Leben lebst, als Weiser bitte. Paulus hat die Gemeinde besucht und er hat diese Gemeinde an sein Herz gezogen und möchte, dass die Gemeinde gut vorangeht und dass sie als Weise in dieser Stadt leben. Schau also genau hin, wie du dein Leben führst. Weise, das ist in der Bibel, das sind immer die Leute, die Gottes Willen tun, die nach Gottes Willen fragen. Mit Weisheit ist nicht unbedingt Klugheit gemeint im Alten Testament, was der Hintergrund von Paulus ist. Es bedeutet danach zu fragen, was Gott will, zu erkennen, was Gott will und zu tun, was Gott will. Da klingt auch Römer 12 an, wo es heißt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dafür sind wir da. Kauft die Zeit aus, sagt er. Passt auf, Leute, hier steht im Griechischen ein Wort. Der Grieche kann zwei Worte benutzen für das Wort Zeit. Das eine ist Chronos und das andere ist Kairos. Chronos bedeutet die Zeit, wie sie einfach verläuft. Tick, 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 tick. Das ist die Zeit, die verläuft. Und Chronos ist ein göttlicher Zeitpunkt. Das ist ein Zeitpunkt, den du jetzt ergreifen musst. Jetzt, wo ihr meine Stimme hört. Jetzt reagiert darauf. Und das ist der Kontext hier auch, der alte und der neue Mensch. Dass Paulus sagt, jetzt sind diese bösen Tage, jetzt lasst uns darauf Acht haben, dass wir etwas dem entgegenstellen. Nicht irgendwann. Lasst uns fokussiert leben. Wozu ist mein Leben da? Was ist der Sinn meiner Existenz? Und dann kommt dieser Punkt, wo es um diese Fülle geht. Deshalb werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und zwar betrinkt euch nicht mit Wein, worin Haltlosigkeit ist, sondern lasst euch abfüllen durch den Heiligen Geist. In der Fülle des Geistes zu leben. Letzte Woche sprach eine Schwester mich an und sagte, sie hätte den Eindruck gehabt, dass der Geist Gottes in unsere Gemeinde hineinkommt und bei einigen nicht so richtig vorankommt. Und dass das mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und ich habe in der Vorbereitung diese Woche gedacht, das passt. Es geht mich darum, Paulus hat diese Gemeinde gegründet und hat dort erlebt, wie der Heilige Geist, die Geistestaufe dort die Gemeinde verändert hat. Apostelgeschichte 19 nachzulesen zu Hause. Und jetzt spricht er davon, lasst euch wieder abfüllen vom Heiligen Geist. Das heißt also, dass der Geist wieder gefüllt wird mit dem Geist Gottes. Und die Frage ist, was muss ich dafür tun? Hier steht die Passivform. Das heißt also, lasst euch abfüllen in dem. Und dann kommen fünf Partizipien, die hier benutzt werden. Indem ihr zum Beispiel Psalmen einander zusprecht. Das heißt also, indem wir Gebete zu Gott sprechen und die auch einander zusprechen. Das heißt, womit wir unseren Geist füllen, womit wir unseren Kopf füllen. Wenn du die Psalmen hineinschaust zum Beispiel, da ist für so viele Lebenssituationen etwas dabei. Wenn du zum Beispiel die Frage hast, in einer leidvollen Situation, dann darfst du dir Psalm 22 greifen und darfst diese Worte sprechen, die Jesus am Kreuz gegeben hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da darf man auch Gott mal anklagen und sagen, Gott, aber ich habe immer noch eine Richtung. Ich bleibe nicht in meinem Sumpf stecken, sondern ich habe eine Richtung, auf die ich mich ausrichten kann, nämlich der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und zu dem ich kommen darf. Oder wenn ich Identitätsprobleme habe und sage, ich weiß nicht mehr, was los ist mit mir, dann darf ich Psalm 139 nehmen und sagen, wunderbar, Gott, hast du mich gemacht. Das erkennt meine Seele wohl und ich nehme diese Wahrheit und halte sie, bringe sie in die Gegenwart Gottes. Und Gott fängt an, solche Dinge zu nutzen, um mein Inneres zu verändern. Womit fülle ich meinen Geist? Womit füllen wir unseren Geist, wenn wir uns treffen gegenseitig? Was wir uns gegenseitig zusprechen? Was alles Mist ist und was alles nicht funktioniert und was alles doof ist? Oder wir sagen, was hat der Herr genial alles getan? Und lass uns mal zusammen darüber beten. Das Zweite, indem wir Hymnen und geistliche Lieder singen zusammen. Ihr Lieben, wo ist der Unterschied zwischen einem Helene Fischer Konzert und zwischen unserem Lobpreis hier heute Morgen? Musikalisch sowieso sind da einige Unterschiede, Gott sei Dank. Aber wir singen zusammen Hymnen und geistliche Lieder, um Gott zu erheben. Hier passiert etwas im Geist und du bist eingeladen, dich damit hineinzubegeben, dich zu entscheiden, Gott anzubeten. Wir sind hier morgens da, sonntags morgens, in erster Linie, um Gott zu erheben. Und dafür brauchen wir Musik, die nicht jedem immer im Detail passt, aber du kannst dich mit hineinnehmen, weil wir hier morgens nicht 3, 4, 5 verschiedene Bands haben können. Das wird musikalisch nicht richtig in die Hose gehen. Stell dir mal vor, ein Rapper, eine Hardrock-Band und eine Helene Fischer-Konzert, das wird total in die Hose gehen. Aber es ist ein wichtiger Aspekt, dass wir gemeinsam unsere Herzen auf Gott ausrichten und Gott dadurch stärken machen. Ich bin diese Woche auf ein prophetisches Wort hingewiesen worden, was letztes Jahr von Ingolf Elze in unsere Gemeinde hineingesprochen wurde. Er hat gesagt, ich habe es nochmal nachgehört, Ingolf Elze zu unserer Gemeinde im Januar 2016. Im Übrigen seid ihr eine wirkliche Gemeinde mit Potenzial, hat er gesagt. Wenn ihr dem Heiligen Geist ganz persönlich mehr und mehr Raum gebt, die Stadt wird sich noch wundern, sagt er. Und wir zusammen, wenn wir zusammenhalten, einander ermutigen und stärken im Geist, keine Hindernisse kann ich sehen. Wände müssen fallen, Durchbrüche müssen geschehen, weil der Geist des Lobpreises euer Geheimnis ist. Soll das unser Geheimnis werden? Der Geist des Lobpreises, wo wir gemeinsam Gott anbeten, Gott groß machen, wie hinten die Türen aufgehen und die Zerbrochenen und die Kaputten reinkommen in die Gegenwart Gottes und geheilt werden. Das wäre ja doch der Traum, wenn Gott anfängt, so unter uns zu wirken. Also Lobpreis und nicht nur das Singen, sondern auch das im täglichen Leben muss aus der Kraft des Geistes Gottes passieren, sonst ist es einfach nur Lieder singen. Und dazu müssen wir uns einladen lassen, auch ziehen lassen. Und da fängt in uns an, die Fülle des Geistes zu steigen. Das ist das, was Paulus hier uns vor Augen malt. Dass wir erfüllt werden im Geist. Auch in der Woche, wenn du Gott anbetest, wenn du Lobpreis hörst zum Beispiel, wenn du singst, Gott singst, es passiert etwas in deinem Inneren. Du wirst abgefüllt mit dem Heiligen Geist. Und das wird auch deine Ethik, dein Verhalten ganz praktisch ändern. Und dann geht es weiter, indem wir immer für alles danken, sagt Paulus. Das ist eine große Herausforderung. Zu danken im Namen des Herrn. Für all die guten Dinge, die er getan hat. Ein Herz der Dankbarkeit zu kultivieren. Wir danken dem Herrn nicht für die Sünde, garantiert nicht, und für das, wo Böses in unserem Leben passiert. Aber zu schauen, wo Gott uns gute Dinge tut, das vergessen wir sehr schnell. Alles, was Gott gibt, zu sehen, es zu benennen, ein Herz zu kultivieren, das dankbar wird. Und dann der letzte Punkt, indem ihr euch einander unterordnet. Die Satzkonstruktion macht deutlich, dass auch Vers 21 etwas damit zu tun hat, wie der Christ vom Geist Gottes erfüllt wird. Mit anderen Worten, wie sich Frauen und Männer, Kinder und Eltern, Sklaven und Herren zueinander verhalten, macht deutlich, wie weit der Heilige Geist schon ihr Leben beherrscht. Ich habe diesen Text jetzt rausgenommen. Das könnt ihr gerne mal zu Hause nachschauen. Da heißt es dann nämlich, er macht dann ein Tor auf, wo er sagt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ihr Kinder ordnet euch euren Eltern unter, ihr Sklaven ordnet euch euren Herren unter. Und dieser Text hat in der christlichen Kirche so viel Unheil angerichtet. So viel Unheil angerichtet. Da haben ganz viele Menschen gesagt, da will ich nichts mehr zu tun haben, das ist auf antiquiert, alt, will ich nichts mehr zu tun haben. Besonders der Punkt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Häufig hat man darin eine hierarchische Befehlskette gesehen, so nach dem Motto, der Mann kann seiner Frau mal sagen, wie sie das Essen zu machen hat und das Pantoffel pünktlich vor der Tür zu stehen haben und solche Dinge. Hat es leider auch gegeben. Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Es geht um eine gegenseitige Ordnung, die auf Dienst beruht. Es geht darum, dass das Haupt des Mannes ist Christus, das Haupt der Frau ist der Mann und Gott als Haupt ist das Haupt von Christus, von Jesus selbst, also der Vater von Christus. Da ist eine gegenseitige Ordnung geschaffen, die nichts damit zu tun hat mit hierarchischer Befehlskette. Das biblische Leiterschaftsprinzip ist in der Bedeutung des Wortes Haupt zusammengefasst, schreibt Dr. Besikian. Jemand, der eine herausgehobene Position nicht missbraucht, um Autorität über andere auszuüben, sondern der sich als Diener darum bemüht, andere zu stärken und emporzuheben. Der Kern christlicher Leiterschaft ist der, Mut zu geben und nicht der Wunsch zu herrschen. Das ist damit gemeint. Ich habe eine Position der Autorität, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Christus ist der Diener aller geworden. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, sagt Paulus an anderer Stelle. Darum geht es. Meine Macht, meine Kraft zu benutzen, um meine Frau hochzuheben, sie dabei zu unterstützen, dass sie die Frau wird nach dem Herzen Gottes. Alles für sie zu geben. Paulus benutzt übrigens da an der Stelle auch den Hinweis, dass der Mann die Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde liebt. Liebe Männer, Christus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Liebe Männer, Ehemänner, diese Bereitschaft, mein Leben zu geben für meine Frau, das kommt damit, schwingt damit. Um diese Ordnung geht es. Und das hat etwas damit zu tun, ob wir dem Heiligen Geist Raum geben, ob wir immer mehr abgefüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Darum geht es, voll zu werden mit dem Richtigen, nicht voll zu werden mit dem Falschen. Ich habe noch zwei Bilder zum Schluss. Ich habe einen Garten und im letzten Jahr habe ich Rasen gemäht. Es kam vor. Und auf einmal bin ich in irgendwas reingetreten, es war weich. Wisst ihr was? Ich hasse Katzen. Die kacken mir immer in den Garten. Und ich kann mich jetzt jeden Nachmittag hinstellen und die Katzen verscheuchen. Kann ich versuchen. Um meinen Raum da schön frei zu halten. Aber das schaffe ich nicht, ich muss zwischendurch ein bisschen arbeiten. Ich habe mir überlegt, ich kaufe mir einen Pitbull. Ich glaube, dann ist das Thema mit der Katze erledigt. Es kommt darauf an, der kriegt einen, ich gehe mit dem Gassi oder so. Keine Ahnung, das Bild, versau mir nicht das Bild. Also, es geht darum, wer beherrscht den Raum? Wer ist der Stärkere in dem Raum? Ein anderes Bild ist das, wenn man nach Hause kommt und es ist so richtig, man hat so richtig Hunger und dann, kennt ihr das? Erstmal in die Süßigkeitenbox. Lecker. Kommst nach Hause und mammst dir erstmal sowas rein, so ein Twix so. Na? Schließt dir wow voll. Noch eins, wir können die noch rein haben. Ich mag es nicht. Womit wird mein Bauch gefüllt? Mit ganz viel Junkfood. Ich baller mir die ganze Scheiße rein. Kann kaum reden. Gott sei Dank ist meine Frau, sowas kauft die selten. Bei uns zu Hause gibt es eher sowas. Wenn du nach Hause gehst, womit füllst du deinen Bauch? Womit füllst du deinen Bauch? Mit den guten Dingen? Dann ist die Versuchung immer noch da, ja klar. Aber wenn ich meinen Bauch vollhaue mit den guten Dingen, dann passt das andere gleich mal rein. Ich werde aufgefüllt mit dem Heiligen Geist. Mit den guten Dingen. Ich preise Gott, ich bete ihn an. Und jetzt muss ich meinen Mund leer machen. Das ist aber das Bild, was Paulus benutzt. Nicht mit Wein, sondern Heiligen Geist. Das wird mich verändern, das wird die Gemeinde verändern, das wird dein Umfeld verändern. Darauf kommt es an. Dazu lade ich euch ein. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Indem wir den... Steht bitte auf. Wir wollen jetzt ein Lied singen, wo wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns in die Gegenwart Gottes führt, weil dort werden wir gefüllt. In der Gegenwart Gottes. Und dazu möchte ich euch einladen und ich möchte fragen, zum Schluss noch, ob du das Gefühl hast, das ist deine Story. Dass du das Gefühl hast, du hast diese Wurzel nicht. Und ich möchte dir zusprechen, und du musst aufpassen, dass ich dir nicht total versaue, dass der Geist Gottes dieses Wunder in deinem Herzen bewirken kann. Dass du eine Wurzel bekommst in Christus. Und das kann durch ein einfaches Gebet geschehen. Ein ganz einfaches Gebet, in dem du sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz, ich möchte dir nachfolgen, ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Wir haben ein Gebet vorbereitet. Wenn du sagst, das ist heute dein Tag, das erste Mal zu tun, lade ich dich ein, es zu tun. Ich bitte, dass wir einfach unsere Köpfe und unsere Augen schließen, unsere Köpfe zum Gebet neigen. Das muss mich keiner erst groß sehen. Und ich frage, ist jemand da, der sagt, das möchte ich heute für mich das erste Mal festmachen. Dass du bitte deine Hand hebst. Dann lade ich dich ein Gebet mitzusprechen.